Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir kommen zur GFL hier in der Sportshow auf meinsportradio.de, blicken zurück auf das vergangene Wochenende und ärgern uns ein bisschen über die Nürnberger, aber das kommt gleich. GFL 2, Thema natürlich auch bei uns, zunächst der Blick auf die GFL 1 mit unserem Kollegen Nicola Matter von GFL Radio und TV. Hallo Nicola.
Wie heißt es so schön? Der Club, der ist ein Depp?
Ja, das passt nicht nur beim Fußball, sondern offensichtlich auch beim American Football.
Ja, ich bin erschüttert, enttäuscht, dem Wahnsinn nahe.
Und bevor du
auch noch schlafen nachts.
Wir versuchen deinen Wahnsinn noch ein bisschen zu kanalisieren. Ein bisschen beruhigen wir uns erstmal, bevor wir uns dann der GFL 2 zuwenden. Schauen zunächst auf die GFL 1 und ja, da gucken wir erstmal in den Norden. Hildesheim Invaders gegen Berlin Adler 24-6. Klare Sache für die Jungs aus Hildesheim.
Ja, klare Sache. Das liegt sich auch von den Statistiken wie eindeutiger, als es dann vom Endergebnis war. Die Hildesheimer konnten den Ball sowohl per Pass als per Lauf bewegen, ganz besonders im Mittelpunkt Zach Kavanaugh, hier einer von beiden Quarterbacks, die sie haben, der jetzt, der 18 von 29 Pässen, 182 Yards, zwei Touchdowns, dann noch selber 93 Yards erlaufen. Den haben die Adler also nicht wirklich unter Kontrolle bekommen. Die Receiver, von denen ja viele im Laufe der Saison verletzt waren, wie zum Beispiel Philipp Raschke oder Carsten Klaus, die scheinen auch langsam wieder gesund zu werden. Also das heißt, man hat viele Stationen, wo Kevin und die Bälle verteilen kann. Das ähnelt dann dem vom letzten Jahr und das reicht dann für die Hildesheimer, um einen ungefährdeten Sieg gegen die Adler zu holen. Und die Adler, ja, die werden weiterhin hoffen, dass Hildesheim nicht nur sie zweimal schlägt, sondern halt auch die Hamburger zweimal schlägt, weil sobald Hamburg nur einen Punkt holt gegen Hildesheim, wird es für Berlin ganz schwierig und ganz dünn, weil dann reicht den Hamburger ein Sieg gegen Berlin, dann zählt nicht mehr der direkte Vergleich. Von daher, die Ausgangssituation ist für die Adler weiterhin so ein bisschen Pobacken zusammenkneifen und hoffen. Ja? Und das wird jetzt die nächsten 2,5 Wochen nicht anders werden zwischen Berlin und Hamburg.
Und die Hamburger, da können wir auch gleich mal drauf eingehen, die haben am diesem Wochenende ihr Gastspiel bei den Dresden Monarchs gehabt und fahren da mit einer 17-41 Niederlage nach Hause, die allerdings einkalkuliert war, weil wir ja auch letztens schon gesagt haben, die wichtigen Spiele, die kommen erst noch.
Ja, aber die haben Mitte des zweiten Quartals geführt in Dresden 10-7. Kleine Sensation, das Laufspiel hat wohl funktioniert. Die haben Colby Goodwin, der hatte 17 Läufe für 130 Yards, zwei Touchdowns gemacht. Das Passspiel war noch ein bisschen überschaubar. Aber ja, irgendwie so doofe Big Plays zum falschen Zeitpunkt. Vor der Halbzeit wird denen noch ein Punt weggeblockt, deshalb geht es mit 20-10 in die Halbzeit, nicht 14-10. Und am Ende ist 41-17 auswärts schon eigentlich schon relativ eng. Klar, Garrett Saffron bringt 18 von 20 Pässen ein, von 190 Yards, aber sie sind nicht komplett untergegangen. Da sahen die Adler ein bisschen schlechter aus die letzten Wochen. Und sie konnten ein paar Turnover erobern, sie haben selber keinen Turnover begangen. Die Strafen hielten sie auch halbwegs im Rahmen. Das heißt, die arbeiten und die machen vielleicht tatsächlich so einen kleinen Schritt vorwärts. Sind wir gespannt. Nächste Woche spielt Hamburg in Hildesheim, ob die da was holen können. Also, die haben ja gesagt, sie konzentrieren sich auf die letzten 4 Wochen, weil da haben sie da ihre wichtigen 3 Spielzeiten, Hildesheim, aber Berlin. Die scheinen tatsächlich, zumindest der Eindruck von diesem Dresden-Spiel ist, die kommen auf den Punkt. Also jetzt wird spannend.
Also rechtzeitig zum Ende der Saison kommen sie vielleicht dann doch noch in Tritt und können dann hinten da noch ein bisschen Bewegung reinbringen. Sind wir gespannt. Vorne am Platz 1, da wird es keine Bewegung mehr geben. Die New Yorker Lions Braunschweig einfach zu dominant und das auch im Spiel gegen die Cologne Crocodiles. 10. Sieg, 20-0 Punkte und im Spiel ging es aus mit 35-7.
Ja, also halt die Bewährungsprobe für Benjamin Menkes als Quarterback. Durch solche Spiele muss er durch. Das war jetzt für ihn nicht so toll. Aber ja, also das war ja im Rahmen des Erwarteten. Köln ist nicht komplett untergegangen. Braunschweig hat trotzdem ziemlich dominiert. Das sind nicht die Spiele, die Köln gewinnen muss. Also wenn sie um die Playoffs mitspielen wollen, dann müssen sie nächste Woche Dresden schlagen. Das wäre nächste Woche die Mission. Aber ansonsten, also ich meine, für einen Aufsteiger war es okay und die Kölner werden dann im Winter wahrscheinlich noch ein bisschen für Tiefe im Kader sorgen, werden ja bestimmt noch ein paar Jugendspieler hochbekommen und dann sich und dann vielleicht auch mit dieser Saison, die sie gespielt haben, im Großraum, also in NRW und dann südlich von Köln, da vielleicht in der Pfalz ein bisschen rekrutieren können. Nicht in der Pfalz, sondern im Rheinland. Die sind hier ganz allergisch da, wenn man sie Pfälzer nennt. Da bei Montabaur, Koblenz, die Ecke. Hm. Und dann schauen wir mal nächstes Jahr. Das ist ja eher als langfristiges Projekt angelegt, die Cologne Crocodiles. Dieses Jahr wäre schön, wenn man die Playoffs mitnehmen kann. Es sind aber kein Muss. Dieses Jahr war eigentlich leider Klassenerhalt das Ziel. Der ist ja schon geschafft. Und dann werden sie nächstes Jahr daran arbeiten, dass sie die Playoffs schaffen und dann weiter daran arbeiten, dass es in 2-3 Jahren vielleicht für mehr reicht. Irgendwann muss ja auch bei Braunschweig ein Umbruch kommen. Von daher, da geht es einfach darum, sich in Position zu bringen, halt genau dann angreifen zu können, wenn andere einen Umbruch haben. Auch Dresden wird einen Umbruch haben die nächsten Jahre wahrscheinlich, wo sie dann mehr auf die eigene Jugend setzen wollen. Okay, bei Braunschweig hat sich anscheinend Nate Morris verletzt, fehlte schon im letzten Spiel. Bollmann ist ja verletzt, also den fehlen jetzt auch Spieler, die müssen dann auch ein bisschen neue Spieler reinbringen, aber ja, also dieses Jahr ist Braunschweig immer noch das Maß aller Dinge. Das wird sich wahrscheinlich auch bis zum Saisonende nicht ändern.
Und was Braunschweig im Norden ist, das sind die Schwäbisch Hall Unicorns im Süden und die trafen dort am Wochenende im Spitzenspiel auf die Samsung Frankfurt Universe und haben sich auch da behauptet, ihre weiße Weste behalten. 18-14.
Ja, und 5-14 zur Halbzeit. Ja. Die lagen hinten und sahen in der ersten Halbzeit auch nicht gut, also das war hochverdient, die Führung der Frankfurter. Die Frankfurter, die mehr hätten draus machen können, vielleicht draus machen müssen, weil sie in 30 Sekunden vor der Halbzeit wieder so 20, 25 Yards vor der Halbzeit-Endzone sind, nach der dritten Interception von Marco Ehrenfried und fangen sich nach einem Spielzug, wo eigentlich nichts los war, 30 Yards an Strafen wegen unsportlichen Verhalten an der Seitenlinie ein und machen daraus keine Punkte. Und aus der Halbzeit kommt Schwäbisch Hall, wirft 2-3 Pässe auf Mario Flores, das ist einer ihrer deutschen Receiver. Und das hat dann irgendwie die Defense dazu gezwungen, sich umzustellen. Sie haben dann irgendwie diesen Flores gedoppelt. Dadurch hatten sie nicht 7 zum Verteidigen in der Mitte gegen den Lauf, sondern 6. Und plötzlich konnte Schwäbisch Hall anfangen zu laufen und angefangen, den Ball zu bewegen. Und das war dann ein bisschen das Todesurteil für Frankfurt. Wenn sie da mit 21-5 in die Halbzeit gehen, wie sie es eigentlich hätten machen müssen, für mich gefühlt, dann glaube ich, ist Schwäbisch Hall mausetot und kommt nicht zurück und dann reden wir hier über den Sieg von Frankfurt. Aber hätte, wäre, wenn, gut, das ist dann halt so. Allerdings zeigt Frankfurt, dass sie defensiv durchaus in der Liga angekommen sind, die Haller bei 24 und 18 Punkten zu halten, bei einer eigenen Offense nicht funktioniert. Im Hinspiel haben sie 7 Punkte gemacht, im Rückspiel 14, wegen ihrer Quarterback-Probleme. Dann ist das schon eine Kampfansage, wenn sie nächstes Jahr einen vernünftigen Quarterback haben, dann wird's da ganz eng in der GFL Süd. Und die Haller denken sich eigentlich auch schon seit ein paar Jahren, ja. Und jetzt mal ganz ehrlich, wir sind hier das kleine Schwäbisch Hall, wenn mal Großstädte auftreten würden, Frankfurt, München, Stuttgart, ja, dann sind wir halt Vierter. Aber das wäre dann total normal, weil die halt eigentlich viel, viel mehr Potenzial haben, als das, aus dem sie rausschöpfen könnten, weil Hall sind 35.000 Menschen, davon waren übrigens 3.023 im Stadion am Samstag. Natürlich waren auch eine Reihe von Frankfurter Fans, aber der kleine Optima Sportpark war brechend voll, war ein super Spiel da in Schwäbisch Hall. Aber Frankfurt, ja, müsste halt, wenn Frankfurt eine komplett funktionierende Offense hat, dann werden sie wohl langfristig Schwäbisch Hall ablösen können, zumindest wenn sie in der Defense so zusammenbleiben. Jadid Awuni dieses Mal durch Lauf überzeugt, da waren wieder Pässe dabei, wo man sich denkt, ja. Was hast du da gesehen, was sonst keiner im Stadion gesehen hat, aber gut, der hat anscheinend nie das Defense-Lesen gelernt und das zieht sich gnadenlos durch.
Und du hast die Münchner eben angesprochen, die vielleicht eine Großmacht sein könnten, die krebsen aber weiter da unten im Keller der Tabelle rum. Die haben gegen die Stuttgart Scorpions im ersten Viertel 12-7 gewonnen, also das erste Viertel für sich entscheiden können, haben geführt, am Ende aber trotzdem mit 19-31 verloren. Defense das große Problem?
Ja, wir sind ja hier nicht bei der Nesca, wo es dann irgendwie diese Segmente gibt.
Bestzeit im ersten Sektor.
Genau, und dementsprechend gibt's dann einen Playoff-Punkt. Das wäre für die Münchner, glaube ich, schön, weil die haben einige Quarter gewonnen dieses Jahr, dann werden sie wahrscheinlich nicht so tief da drin stecken. Aber Das war vor allen Dingen über die Special Teams anscheinend, dass sie Punkte gemacht haben. Benjamin Wilkerson, der Quarterback, komplett indisponiert, 4 Picks geworfen. Und dann verlierst du halt so ein Spiel vor 1500 Zuschauern im eigenen Stadion. Das ist auch ganz ansprechend für München. Jetzt hat München natürlich das Problem, sie sind auf Platz 6 in der Tabelle. Und sie haben nur noch ein Spiel, nämlich gegen die Samsung Frankfurt Universe auswärts. Und da wird es jetzt schwer, Punkte noch zu machen. Und jetzt müssen wir uns mal so anschauen. Also sie haben den direkten Vergleich gegen die San Antonio Hurricanes gewonnen, gegen die Comets verloren, gegen die Scorpions verloren. Gegen die Comets haben sie 1 gewonnen, 1 verloren. Gegen die Hurricanes 1 gewonnen, 1 verloren, aber den direkten Vergleich gewonnen. Gegen die Stuttgarter 2 verloren. Das heißt, die Münchner müssen schauen, wenn es irgendwie zu Pattsituationen da unten kommt. Sie müssen hoffen, dass sie nicht Gleichstand mit Saarland und einem anderen haben am Ende. Dann würden sie nämlich auf Platz 8 rutschen, wenn sie immer nur, wenn sie, solange sie einen Putt haben, nur München und Saarland. Wäre München vor durch den gewonnenen direkten Vergleich, den sie ja gewonnen haben, weil die Saarländer meinen, sie müssen Pick 6, eine 30 Sekunden vor Schluss werfen, damals im Rückspiel. Ja. Und gut, wenn die Saarländer gar nicht mehr punkten, dann ist München auch gerettet. Aber München hätte sich mit einem Sieg retten können. So ist jetzt Zittern bis Anfang September angesagt.
Also wird es da noch ein bisschen Zeit brauchen, bis die Münchner Gewissheit haben. Die Saarland Hurricanes, die hattest du ja schon angesprochen, momentan Tabellenletzter, die haben auch verloren an diesem Wochenende mit 18-27 bei den Allgäu Comets. War das eigentlich mehr oder weniger so ein 4-Punkte-Spiel, muss man ja sagen, bei 2 Punkten für den Sieg?
Ja, klar. Und das Rückspiel wird dann auch eins sein für die Saarland Hurricanes. Die brauchen Punkte. Und sie brauchen sofern sie das Rückspiel gegen Stuttgart, also sie müssen entweder das Rückspiel gegen Stuttgart gewinnen oder das Rückspiel gegen Allgäu, um halt in so eine Putt-Situation zu kommen, wo sie die Münchner mit einem anderen im Gleichstand haben. Die brauchen so eine Mini-Tabelle, weil 6 Punkte alleine und gleichziehen mit den Cowboys reichen denen nicht. Da müssten sie schon 7 haben. Das heißt, sie müssten also ein Spiel gewinnen und mindestens irgendwo noch ein Unentschieden holen. Das Rechtsprogramm der Saarland Hurricanes müsste sein, zu Hause gegen Frankfurt, auswärts im Allgäu und, nee, zu Hause gegen Allgäu und dann auswärts in Stuttgart. Das müssten dann die 3 verbleibenden Spiele sein. So, zu Hause gegen Frankfurt, bei aller Liebe. Also wenn Frankfurt sich entscheidet, wir werfen nicht, um keine Turnover zu riskieren, sondern wir geben Silas Nassita 40 Mal den Ball bei der Laufverteilung der Hurricanes, dann endet das Spiel 70-3. Ja? So. Das heißt, da werden sie eher nichts holen, bleiben also Kempten und Stuttgart und die Comets brauchen auch jeden Punkt. Und dann könnte es auch dieses Abstiegsendspiel gegen Stuttgart kommen von... Also Stuttgart wird da nichts riskieren, weil Stuttgart ist eigentlich schon gerettet, weil egal... Wie, wenn es zu einer Partsituation kommt, haben wir gesagt, da ist München dann immer unten, wo mehrere gleich sind. Das heißt, Stuttgart ist dann immer erstmal beruhigt und ist dann mindestens 7. Aber das letzte Spiel gegen Saarland ist ein Heimspiel. Und da will man sich vernünftig vom eigenen Publikum verabschieden, denke ich mal. Von daher kann man nicht sagen, dann legt Stuttgart die Füße hoch und macht die Zehen auseinander und chillt da ganz entspannt beim letzten Heimspiel. Die werden schon auch den Saarländern richtig Paroli bieten. Das heißt, für Saarland wird's ganz, ganz schwer, da noch irgendwas zu holen. Da ist vielleicht das Heimspiel gegen die Comets noch am ehesten drin, aber wenn die Comets fit sind mit der ersten Garde, sind sie meines Erachtens ein Team, das irgendwo um Platz 3 bis 6 mitspielen würde. Von daher, ja, müssen die Saarländer gucken, wie die Comets aus dem Back-to-Back gegen Marburg jetzt rauskommen. Und sich dann hoffen, dass sie da Punkte machen können.
Und Marburg hat am Wochenende Punkte gemacht, mit 40-22 gegen die Ingolstadt Jukes gewonnen und damit Platz 3 weiter ausgebaut.
Ja, das war etwas zäh. Es war nicht immer schön. Es war... Ja, wir haben jetzt Heffron Football. Dale Heffron hat gesagt, das funktioniert nicht, was seine Offense machen. Das mache ich jetzt selbst. Hat sein Offense-Coordinator zum Receiver-Coach degradiert. Macht die Offense jetzt selbst. Ja, was heißt denn das? Ja, wir schmeißen alles raus, was nicht funktioniert. Da dachte ich so, okay. Im Hinterkopf, Laufspiel ist das 15. der Liga oder so. Bin mal gespannt, ob sie laufen. Nö. Wir haben 3 Läufe versucht. Der Rest waren Pässe oder Chad Jeffries, der Quarterback, ist mal selber gelaufen. für 7 Mal. Also im Endeffekt kamen sie mit 10 Läufen für 31 Yards raus. Andreas Lindley, amerikanischer Running Back aus der Running Back Position, 2 Läufe für minus 2 Yards. Also okay, Laufspiel haben wir rausgeschmissen. Und jetzt hat er umgestellt, so quasi 7 deutsche Blocken und 4 Imports spielen sich den Ball zu. Und die Ingolstädter kannten das auf Tape nicht und haben dann ein bisschen geschwommen, waren teilweise ein bisschen naiv und am Ende sind es dann 421 Yards Passspiel, 26 von 40 für 4 Touchdowns. Lanieri, der Amerikaner der europäischen Pass, 7 für 99, 1 Touchdown. Chris Joseph, der Brite, 76 Yards, 1 Touchdown. Andreas Lindley, der amerikanische Running Back, 5 für 184 Yards, 2 Touchdowns. Robert Johnson, der amerikanische Receiver, 5 für 30 Yards und kein Touchdown. Und dann Henrik Schwarz, der deutsche Receiver hat seinen ersten Pass und durfte auch gefühlt jetzt das erste Mal aufs Feld 3 Minuten vor Ende des 3. Quarters gefangen und dann am Ende 3 Catches für 32 Yards. Wenn das die Zukunft ist des American Footballs in Deutschland, dann gute Nacht. Marburg hat die Jugend zurückgezogen, weil sie nicht genug Spiele hatten zwischendurch, glaube ich. Spielen jetzt quasi die Deutschen blocken und halten die Defense auf, damit unsere Amerikaner Spaß haben können. Das ist nicht das, was ich mir unter American Football in Deutschland vorstelle, weil da halt nur Entwicklung stattfindet. Also du hast vielleicht Ergebnisse, ja, du kannst auch auf den Briefkopf schreiben, ja, 2017 war ich in den Playoffs. Mhm. Nur die Schelle, die sie in Kiel kassieren werden, wenn sie gar kein Laufspiel haben, und sie werden ja auch bis dahin keins haben, weil die O-Line wird bis dahin keinen Runblock gelernt haben, wird nicht von schlechten Eltern sein. Zumal sie erst defensiv auch nicht gestoppt bekommen werden, was McClendon und Xavier Mitchell ihnen da bieten. Das gleiche, wenn es übrigens Dresden ist. Also Garrett Safran als Quarterback und Joe Bergeron werden die da komplett überlaufen. Und in der Defense wird es wahrscheinlich wenig zu holen geben. Also von daher, das kannst du ja auf den Briefkorb schreiben. Ich war in den Playoffs bloß langfristig für die Vereinsentwicklung. Ja, wenn Heffron weg ist, dann sind doch die Amis weg, dann spielst du wieder, dann hast du wieder den Stamm an deutschen Spielern, die sich die letzten 2-3 Jahre durchgequält haben und halt den Kopf hingehalten haben und die sich jetzt das Ganze von der Seitenlinie anschauen dürfen, weil, ja, Heffron Football, und das ist halt nur Amis. Also muss ich sagen, bin ich kein großer Fan von. Sehe ich jetzt auch, wie gesagt, wenn du es von der Vereinsentwicklungsstandpunkt siehst, fragwürdig. Ich meine, wir können jetzt natürlich auch über andere Teams reden, die viele Imports haben oder die sich halt auch viele rekrutieren. Aber wenn wir Frankfurt nehmen selbst, ich meine, die haben halt einen finnischen Spieler in Österreich, einen Linebacker, dann kannst du eigentlich sagen, die entwickeln sich ja die Spieler, ja, und die haben trotzdem noch wirklich deutsche Keyplayer auf beiden Seiten des Balls. Sie haben deutsche Receiver, die Touchdowns machen. Sie haben Sebastian Silva Gomez, ein super Linebacker, super D-Liner, ja. Aber die haben halt nicht irgendwie dann 5 Amis, die sie durchrotieren da in der Offense. Es fehlt die Entwicklung und wahllose Amis, die kommen und gehen, irgendwie holen und die machen dann die Punkte und die Deutschen dürfen mittrainieren und schauen dann beim Spieltag zu oder dürfen halt in der Offense blocken und sonst nichts. Ist halt, ja. Chris Lepper, der deutsche Running Back, hatte jetzt in diesem Spiel 1 Carry für 4 Yards. Das war sein 2. Carry in diesem Jahr. Mhm. Das 10. Spiel? Ja. Das 11.
11. sogar, stimmt, im Süden.
Ja, was soll man dazu sagen?
Ja, das ausbaufähig, um es ganz vorsichtig auszudrücken.
Ja, wo willst du hin als Verein, ist halt die große Frage. Ja, anscheinend, wir haben uns eher gewundert, dass es ein NGFL-Team gibt, das Heffron als Headcoach holt. Mhm. Der ist halt Heffron Football und vor allen Dingen, wo führt dich das hin? Wie gesagt, die Jugend ist im Augenblick zurückgezogen, das heißt, die muss irgendwie wahrscheinlich nochmal neu aufgebaut werden. Muss auch, weil du musst Jugendmannschaften haben, laut BSO, oben spielen zu können, und bei den Herren, ja, ich meine, du hast keine O-Line, also keine, du hast eine schlechte O-Line, du spielst nur mit deinen Imports, in der Defense hast du auch 3 Imports, die spielen, wenn sich einer verletzt, geht wieder ein Import rein, also irgendwie würde ich sagen, das ist von der Entwicklungspotenzial nach oben 0. Du hast nicht das Gefühl, dass deutsche Spieler besser gecoacht werden oder hochgecoacht werden. Das ist, ja, und dann heißt es halt, ja, wie geht's nächstes Jahr weiter? Yeah, we're gonna recruit. Dann nehmen wir halt, ja, schön, aber jetzt mal ernsthaft, wieso sollte jemand nach Marburg gehen? Oh. Weil A, Marburg liegt da, wo es liegt, halt ungünstig, weil aus dem Rhein-Main-Gebiet da hoch Trainingszeiten sind halt am späten Nachmittag, frühen Abend, das heißt, ein bisschen Berufsverkehr. Warum solltest du eher nach Marburg gehen als nach Wiesbaden, Frankfurt und so? Und von Norden Von NRW nach Marburg, also jetzt für die Ostwestfalen mal abgesehen, Bielefeld, Paderborn, ja, aber Köln, Düsseldorf, Ruhrgebiet, da fährt er, da wird wohl kaum einer nach Marburg fahren. Mhm. Und wenn man Osten und Norden guckt, östlich in Thüringen ist nichts, im Norden Hildesheim, Braunschweig, warum sollte jemand von dort nach Marburg gehen? Also we're gonna recruit, ja, höchstens wahrscheinlich zwei, dritte oder Viertligisten. Bloß die musst du dann hochcoachen. Ob du das dann kannst, keine Ahnung.
Also werden wir auch abwarten müssen, was da passiert. Lass uns in die GFL 2 gucken. Schauen wir zunächst mal in den Norden. Da hat sich an der Gesamtkonstellation auch nichts geändert. Potsdam schlägt Langenfeld mit 69-20. Düsseldorf schlägt Essen mit 47-7. Und die Rostock Griffins, die gewinnen gegen die Bonn Gamecocks mit 32-13. In der Tabelle damit die Royals weiter vor den Panthern und den Griffins. Diese drei Plätze, dahinter die Langenfeld Longhorns mit ausgeglichenem Punktekonto. Also da wird nicht viel anbrennen.
Potsdam braucht nur noch einen Sieg, dann sind sie auch offiziell Meister.
Also rechnerisch dann alles in trockenen Tüchern. Wenn wir aber in den Süden gucken, dann ist rechnerisch noch eine ganze Menge möglich. Wir hatten uns ja eigentlich von diesem Spieltag erhofft, dass da jetzt eine Mannschaft sich mal absetzen kann, dass da mal zumindest auf Platz 1 irgendwie sowas wie klare Verhältnisse sind. Aber dann verlieren die Nürnberger bei den Ravensburg Razorbacks mit 41-45. Und wir sind genauso schlau wie vorher.
Das ist schon Mobbing, oder?
Irgendwo ist das echt gemeint.
Wir geben uns Freitag die Mühe. Wir loben die Nürnberger. Wir feuern sie an.
Ja.
Wir bieten ihnen eine Perspektive. Ja?
Moralische Aufbauarbeit, besser geht's eigentlich gar nicht.
Nee, und dann muss sich der Andreas Thies gedacht haben, oh, Nürnberg, das ist jetzt mein Team. Anders ist das doch nicht mehr zu erklären, was in dieser GFL 2 passiert, oder?
Nee, das muss er gejinxt haben. Es gibt keine andere Erklärung.
Also ja, also frag mal nach, was er dieses Wochenende gemacht hat, gerade in Bezug auf das Frankenland. Ja. Also ich glaube, der jinxt nicht individuell, wenn, dann kollektiv. Vielleicht hat er sich einfach auch vertan und wollte den Club jinxen und hat jetzt die Rams erwischt. Ich habe keine Ahnung, weil bei FC Nürnberg funktioniert es ja ganz gut dagegen. Es ist zum Heulen. Ich will es mal so formulieren, weil wir wissen immer nur, das kommt jetzt auf dieses letzte Spiel, wenn es weitergeht, kommt es auf dieses letzte Spiel Ravensburg gegen Wiesbaden dann am Nachholspieltag. Das heißt, wir wissen unter Umständen tatsächlich erst wann ist das dann? Am 10. September morgens wäre GFL 2 Südmeister. Ja. Das war die Rams, die offensiv mithalten konnten mit den Ravensburg Razorbacks. Also die Bilanz ist am Ende 445 Yards Offense für die Rams, 324 Pass, 121 Lauf zu 430 für die Ravensburg Razorbacks, 231 Pass, 199 Lauf. Der große Unterschied ist, Ravensburg 6 Strafen für 57 Penalties, Nürnberg 17 für 144 Yards. Das sind anderthalb Spielfeldlängen, die sich durch Strafen kaputt gemacht haben. Und dann gewinnst du halt auch so ein Spiel nicht. Also es gab keine Turnover in diesem Spiel. Das heißt, wenn du 150 Yards an Raumverlust kassierst durch Strafen, dann ist das wie ein, zwei Turnover, die du halt ins Hintertreffen gerätst und dann verlierst du so ein Spitzenspiel auch. Ja, und wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen, dann ist Ravensburg jetzt mit 12-4 vorne, könnte man ja sagen, ja, dann sind vielleicht die Razorbacks der Favorit. Ja, aber die Nürnberger sind jetzt 12-6 drin, aber haben den direkten Vergleich gewonnen, müssen aber trotzdem auf den Ausrutscher hoffen, der Ravensburger. Die Kirchdorfer mit 11-5 sind wieder mitten im Getümmel drin und wir heißen auch die Gießen Golden Dragons und die Wiesbaden Phantoms wieder den Aufstiegskampf willkommen, weil das sind ja nur drei Minuspunkte, ja, also Ravensburg, wenn die jetzt auch mal entscheiden, oh, komm, lass mal wie in Wiesbaden hinlegen, ja, dann ist da auch wieder Spannung drin. Also wir hatten Hoffnung, wir haben wirklich, ich finde, wir haben uns bemüht, ja. Wir wurden für unsere Arbeit nicht belohnt.
Nee, und wir sind frustriert deshalb und das ist wird auch weiterhin so bleiben.
Aber als wir das Ergebnis gesehen haben, sagen wir, ich wollte mich verarschen.
Ja, du hast mir dann gleich geschrieben und ja, festgestellt, die sind alle gegen uns.
Es ist, die hassen uns.
Die hassen uns wirklich, aber wir lassen uns von diesem Hass nicht einschüchtern. Wir werden es weiter versuchen.
Wir sollten da, wenn das Relegationsspiel stattfindet, sollten wir beide hinfahren und so mit so einem Transparent da demonstrieren.
Mit dem Rücken zum Spielfeld.
Mit dem Rücken zum Spielfeld, genau.
Die zwei, die mit dem Rücken zum Spielfeld stehen, das sind wir.
Mädels, das kann man doch auch. Also vor allem, dass du gar keine Tendenz hast mit August, ja. Also ich meine, jetzt mal bei Spaß beiseite. Es ist ja im Grunde genommen aber auch das, was wir erwartet hatten, weil wir haben klar gesagt, wir haben vor der Saison klar gesagt, es gibt keinen wie Mannheim oder Franken oder so. Franken, die übrigens jetzt nicht nur, also die ja vor zwei Jahren zurückgezogen haben nach der Saison, die gesagt haben, wir gehen in die zweite Liga, sind ja letztes Jahr aus der zweiten in die dritte Liga abgestiegen und sind jetzt offiziell seit letztem Wochenende aus der dritten in die vierte Liga abgestiegen. Mhm. Mannheim hat letztes Jahr die Relegation verloren, ist direkt in die siebte Liga gegangen. Das waren zwei Teams, die waren so krass schlecht, die waren halt Kandidaten für Platz 8 von vornherein. Dieses Jahr gab es das nicht in der GFL Süd. Und weil Frankfurt und Ingolstadt, die letzten Jahre krasse Kandidaten für Platz 1 in der GFL 2 Süd waren, weg sind, hatten wir auch tatsächlich gesagt, gut, das gleiche Bild wahrscheinlich in der GFL 2 Süd. Und dann gibt es halt keinen ganz klar schlechten und keinen ganz klar guten und dann lassen wir uns überraschen. Dass die das jetzt ernst nehmen und ernst meinen, das hat natürlich keiner erwartet. Und nichtsdestotrotz, da die Saarländer ja im Augenblick dieses kleine Offense-Problem haben, sie ja keinen Quarterback mehr haben, könnte das für tatsächlich eine Chance für ein GFL 2 Süd-Team sein. Mhm. Also diese Relegation wird vielleicht spannender, als wir alle gedacht haben, weil bisher war der Ansatz ja auch, okay, wenn in der GFL Süd keiner so krass schlecht ist, dann muss halt einer in die Relegation, aber der wird sich dann wohl schon gegen den GFL 2 ja durchsetzen. Wenn die Saarländer jetzt abfallen, dann können sie auch nochmal kuschelig werden und die Relegation könnte dann nicht sowas sein, wie wir es von Wolfsburg gegen Braunschweig gesehen haben, was ja am Ende doch irgendwie recht souverän war, sondern so ein kleines Drama Marke Karlsruhe HSV.
Ja, Freistoß in der letzten Minute.
Ich meine, ich habe schon eine Relegation gesehen, das war das Rebels gegen Düsseldorf, als die Panther aufgestiegen sind nach der Saison 2010. Das Hinspiel war, das waren Highscoring-Games, meine Fresse. Mhm. Es ging hin und her, wenn ich schaue mal schnell nach, 2010 haben wir gesagt, das Hinspiel gewinnt Düsseldorf bei den Rebels 43-41, das Rückspiel gewinnen die Rebels nur 34-33, weil sie einen Extrapunkt verschießen, 3 Minuten vor Schluss. Und damit steigen die Panther mit einem Punkt in der Differenz auf, in der Summe dann halt 76-75. Da kann ich dir sagen, das war mal Herzschlagfinale, ja. Eine Relegation oder Overtime hätte ja auch was. Also, das ist so die Messlatte, die da angesetzt ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das durchaus dieses Jahr passieren kann. Bei der Relegation Nord, Potsdam. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Potsdam wird, weil ich sehe nicht, dass Potsdam noch 2 Spiele verliert, bei aller Liebe. Gegen Adler oder Huskies, also Potsdam ist schon stark. Mhm. Also ich glaube, das wird, da geht das GFL 2 Team als Favorit in die Relegation. Aber im Süden, ja.
Wir werden am Freitag weiter probieren.
Kennen wir Menschen aus Nürnberg oder aus Ravensburg? Wie ist denn so jemand, der in so einer Region lebt? Ja, haben wir da Informationen?
Genau nicht. Ich kenne Leute aus der Ecke, aber die haben mit Sport nichts zu tun und die, ich glaube, das Verhalten derer auf Sport runterzubrechen, das wäre, glaube ich, falsch.
Mehr Ravensburg kenne ich halt wegen der Brettspiele, ja. Aber ansonsten
vielleicht sehr, sehr, ja, gemütlich, sehr entspannt, auch in solchen Phasen. Der Brettspielemarkt, der riecht sich eigentlich relativ selten auf.
Also ich vermute mal, die Brettspiele kommen von
dort. Doch, ich glaube schon.
Aber ja.
Zumindest ursprünglich wird der Ravensburger Verlag mal in Ravensburg gewesen sein. Wahrscheinlich ist er mittlerweile gekauft und ist in Fernost, aber
ja, und ansässige Unternehmen. Ist nicht zuletzt durch die ansässige Firmengruppe Ravensburger Welt bekannt geworden, verbreitet sind Produkte der Ravensburger Spieleverlag GmbH und ihrer zahlreichen Schwesterunternehmen. Ja, das ist von da.
Ah, alles klar.
Ich werde aus Protest kein Memory mehr spielen.
Alles klar. Kein Memory. Ich
bin Patenkind durch.
Wird jetzt was ganz anderes gespielt. Mhm. Wir werden auf jeden Fall am Freitag wieder versuchen, eine Entscheidung im Süden herbeizureden in der GFL 2. Dann blicken wir auf den nächsten Spieltag voraus hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Und am Wochenende gibt es dann natürlich auch wieder GFL live bei uns. Hildesheim gegen Hamburg Huskies und Berlin Adler gegen New Yorker Lions Braunschweig sowie Ingolstadt Jux gegen die Schwäbisch Hall Unicorns. Unsere 3 Spiele am Wochenende. Nikola, für heute danke.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag um 19 Uhr hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.